Abschnitt 3. Vom Hintergrund dieser Offenbarung hat der Prophet Joseph Smith Folgendes berichtet. Martin Harris kam ungefähr am 12. April 1828 wieder in mein Haus und begann für mich zu schreiben, während ich von den Platten übersetzte. Wir fuhren damit bis zum 14. Juni fort. Bis dahin hatte er 16 Manuskriptseiten, 40 x 33 cm groß, beschrieben. Einige Zeit, nachdem Harris angefangen hatte, für mich zu schreiben, fing er an, mich andauernd zu bedrängen, ich möge ihm doch gestatten, das Geschriebene mit nach Hause zu nehmen und zu zeigen. Und er bat mich doch, den Herrn durch den Urim und Thummim zu fragen, ob er es tun dürfe. Josef war gewillt, seinen Freunden gefällig zu sein, soweit er es vertreten konnte. Und er bat den Herrn, ihn doch wissen zu lassen, ob er das tun dürfe, worum ihn Martin Harris gebeten hatte. Doch es wurde ihm abgelehnt. Damit war Herr Harris nicht gänzlich zufrieden. Und auf seine eindringliche Bitte hin fragte Joseph Smith wiederum den Herrn, erhielt aber zum zweiten Mal eine Absage. Doch Martin Harris beharrte wie zuvor auf seiner Bitte und Joseph fragte noch einmal an. Die letzte Antwort lautete aber nicht wie die beiden vorigen. Diesmal erlaubte der Herr dem Martin Harris das Manuskript unter der Bedingung mit nach Hause zu nehmen, dass er es außer 5 Personen, die er genannt hatte und die Angehörige seiner eigenen Familie waren, keinem zeigen dürfe. Herr Harris war darüber außerordentlich froh und verpflichtete sich in einem schriftlichen Gelübde feierlich, dass er sich streng an das Gebot halten werde, das er erhalten hatte. Danach nahm er das Manuskript und ging heim. Joseph ahnte nicht, dass sein Freund nicht Wort halten werde und machte sich deshalb keine Sorgen. Kurz nachdem Herr Harris gegangen war, wurde Josephs Frau Mutter eines Sohnes, den sie aber nur eine kurze Zeit behalten durfte, bis die Hand des Todes ihn ihren Armen entriss. Einige Zeit lang schien die Mutter eher mit ihrem Kind ins Reich des Todes hinabzusinken, als bei ihrem Mann unter den Lebenden zu bleiben. 2 Wochen verbrachte sie in dieser Lage, so dass Joseph keine Stunde lang ruhig schlafen konnte. Danach genas sie langsam wieder. Doch als sich Joseph Sorge um sie allmählich legte, drängte sich ihm eine andere Sorge auf. Herr Harris war fast 3 Wochen lang fort gewesen und Joseph hatte noch keinerlei Nachricht von ihm erhalten, was völlig gegen die Abmachung war, die sie getroffen hatten, als sie voneinander schieden. Aber Joseph hielt seine Empfindungen seiner Frau gegenüber fern, da er befürchtete, dass er sie zu sehr aufregen würde, wenn sie davon erführe. Ein paar Tage danach kam sie jedoch selbst darauf zu sprechen und bat ihren Mann, ihre Mutter zu holen, damit sie bei ihr bleiben könne, während er nach Palmyra gehen solle, um herauszufinden, weshalb Herr Harris fortblieb und nichts von sich hören ließ. Zuerst war Joseph dagegen, doch als er sah, dass sie so guter Dinge und durchaus gewillt war, ihn gehen zu lassen, stimmte er ihr schließlich zu. Er fuhr gleich mit der ersten Kutsche in Richtung Palmyra. Als er zur Ruhe gekommen war, dachte er darüber nach, was wohl Martin Harris inzwischen getan haben mochte und welches Risiko er, Joseph, eingegangen war, als er das Manuskript aus der Hand gab. Denn wenn nun Martin Harris es durch Übertretung verloren hatte, hätte er es nur durch die Macht Gottes wiedererlangen können. Und die Macht Gottes war etwas, womit er kaum rechnen konnte, denn vielleicht war er selbst durch sein Beharren dem Herrn gegenüber der Übertretung schuldig geworden und hatte dadurch das Manuskript verloren. Als er darüber nachdachte, machte es ihm vermutlich große Sorgen. Seine Seele war von banger Ahnung ergriffen. Und obgleich er zu der Zeit fast völlig erschöpft war, konnte er weder schlafen, noch hatte er Verlangen zu essen. Er hatte das Gefühl, etwas Falsches getan zu haben. Doch hatte er keine Ahnung, wie schwer seine Verurteilung war. Außer ihm war nur noch ein Fahrgast in der Kutsche. Als dieser Herr Josephs Schwermütigkeit bemerkte, bot er ihm seine Hilfe an, falls er sie benötige. Joseph dankte ihm für seine Güte und sagte, dass er eine Zeit lang für seine kranke Frau und sein krankes Kind gesorgt habe, dass das Kind gestorben und dass auch seine Frau noch sehr krank sei. Doch er unterließ es, weitere Erklärungen zu geben. Sie sprachen nicht weiter über dieses Thema. Erst als Josef aus der Kutsche steigen wollte, bemerkte er, dass er an jenem Abend noch etwa 30 Kilometer zu Fuß zurücklegen müsse. Da war es schon um 22 Uhr herum. Dagegen protestierte der Fremde und sagte, ich habe sie beobachtet, seitdem sie eingestiegen, und ich weiß, dass sie seit der Zeit weder geschlafen noch gegessen haben. Sie werden heute Nacht keine 30 Kilometer mehr allein gehen. Wenn sie aber gehen müssen, so werde ich ihr Begleiter sein. Sagen Sie mir doch, welche Sorge Sie so bedrückt. Josef erwiderte fast wie zuvor, dass er seine Frau in einem derartig schlechten Zustand zurückgelassen hatte, dass er Angst haben muss, sie am Ende gar nicht mehr lebendig anzutreffen, wenn er heimkehre. Außerdem habe er erst vor ein paar Tagen sein erstes und einziges Kind beerdigen müssen. Dies war zwar wahr, doch lag ihm eine andere Sorge mehr auf dem Herzen, die er nicht erwähnen wagte. Darauf sagte der Fremde, Sie tun mir leid, und ich fürchte, dass Ihre Verfassung, die nicht die beste ist, Ihnen noch zu schaffen macht. Sie könnten im Wald einschlafen, und es könnte Ihnen ein Unheil zustoßen. Abermals dankte Josef dem Herrn für seine Güte. Sie stiegen aus und gingen zusammen weiter. Als sie bei unserem Haus ankamen, war es fast hell. Der Fremde sagte, dass er Josef die letzten 6 Kilometer am Arm führen musste, denn er war zu erschöpft. Gegen Ende des Weges sei er alle paar Minuten beim Gehen eingeschlafen. Als der Fremde unser Haus betrat, sagte er, dass er unseren Sohn durch den Wald begleitet habe, da er unbedingt kommen wollte, dass er krank sei und er Ruhe und Erfrischung bedürfe, und dass wir ihm etwas Pfefferminztee zu trinken geben sollten, um ihn zu wärmen. Nachdem er uns geraten hatte, wie wir uns um unseren Sohn kümmern sollten, sagte er, dass er uns dankbar wäre, wenn wir ihm ein wenig Frühstück geben könnten, nachdem wir uns um Josef gekümmert hätten, da er schnell weiterreisen müsse. Als Josef sich ein wenig so gestärkt hatte, wie der Fremde geraten hatte, bat er uns, sofort nach Herrn Harris zu schicken. Das taten wir auch sogleich. Und als wir dem Fremden sein Frühstück gegeben hatten, fingen wir an, das Frühstück für die Familie zu bereiten. Wir dachten, dass Herr Harris da sein würde, sobald es fertig wäre, um mit uns zu essen. Denn gewöhnlich kam er immer sehr schnell, wenn man ihn holen ließ. Um 8 Uhr brachten wir das Essen auf den Tisch, da wir ihn jeden Augenblick erwarteten. Wir warteten bis 9 und er kam nicht, bis 10, doch er kam auch dann nicht, bis 11, von Herrn Harris keine Spur. Doch um 10:30 sahen wir ihn langsam und gemessenen Schrittes auf unser Haus zukommen, den Blick gedankenvoll auf die Erde gerichtet. Als er zum Tor kam, hielt er an, anstatt hindurchzugehen, stieg auf den Zaun und blieb dort eine Zeit lang sitzen, seinen Hut über die Augen gezogen. Schließlich betrat er das Haus. Bald danach setzten wir, das heißt Herrn Harris und die übrigen, uns zu Tisch. Er hob sein Besteck auf, als wolle er es benutzen, doch ließ es sofort wieder fallen. Hiram, der dies beobachtete, sagte, Martin, warum isst du denn nichts? Bist du krank? Worauf Herr Harris die Hände an die Schläfen drückte und mit einer Stimme voll tiefster Pein aufschrie. Oh, ich habe meine Seele verloren. Ich habe meine Seele verloren. Josef, der bis jetzt seine Befürchtungen nicht zum Ausdruck gebracht hatte, sprang vom Tisch auf und rief. Martin, was hast du getan? Hast du das Manuskript etwa verloren? Hast du dein Eid gebrochen und Verurteilung sowohl auf mein Haupt als auch auf deines gebracht? Ja, es ist fort, erwiderte Martin, und ich weiß nicht, wo es ist. Oh, Mein Gott, sagte Josef und presste die Hände zusammen. Alles ist verloren. Alles ist dahin. Was soll ich tun? Ich habe gesündigt. Ich habe den Zorn Gottes hervorgerufen. Ich hätte mich mit der ersten Antwort zufrieden geben sollen. Denn er sagte mir, dass das Manuskript nicht sicher sei, wenn ich es aus den Händen gebe. Er weinte und stöhnte und lief immer hin und her. Schließlich sagte er Martin Harris, er solle zurückgehen und noch einmal überall gründlich nachsuchen. Nein, sagte Martin Harris, es ist alles umsonst, denn ich habe sogar alle Kissen aufgerissen und ich weiß, dass es nicht da ist. Muss ich dann mit solch einem Bericht zurückkehren? Fragte Josef. Ich wage es nicht. Und wie soll ich vor den Herrn treten? Gibt es einen Tadel, den ich nicht vom Engel des Allerhöchsten verdiene? Ich bat ihn inständig, nicht so zu trauern, denn vielleicht würde ihm ja der Herr nach einer kurzen Zeit der Demütigung und Buße vergeben. Aber wie konnte ich ihn trösten, wo er doch die ganze Familie in der gleichen Stimmung vorfand, in der er selbst war? Denn Seufzen, Stöhnen und die bittersten Klagen erfüllten das Haus. Doch Josef war bedrückter als alle anderen, denn er kannte die Folgen des Ungehorsams besser. Und er schritt weiter auf und ab, weinte und war bekümmert, bis er abends, nachdem man ihn überredet hatte, etwas zur Stärkung zu sich nahm. Am nächsten Morgen machte er sich auf den Heimweg. Wir nahmen unseren schweren Herzensabschied, denn jetzt schien es, als habe sich alles, wovon er schon so viel gesprochen hatte und was die Quelle so vieler geheimer Freude war, in einem Augenblick für immer ins Nichts aufgelöst. Abschnitt 3 ist eine Offenbarung, die infolge des Verlustes der 116 Manuskriptseiten gegeben wurde, die Josef Schmidt übersetzt hatte, als Martin Harris sein Schreiber war. In Zusammenhang mit diesem Abschnitt sollte man Abschnitt 10 lesen.